Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
An der Bühne Autoren at Leipzig hier in Halle 5 der Leipziger Buchmesse 2018. Es wird auch live wieder ins Internet gestreamt. Mal sehen, ob es klappt. Also insofern auch dort herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich freue mich jetzt ganz besonders. Ich glaube, es wird irgendwie eine Art besonderes Gespräch, habe ich so den Eindruck. Bei mir ist Nicole Staudinger. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Das Buch, über das wir sprechen, steht hier. Das ist die Stehauf-Queen oder man kann es auch als Aufforderung begreifen, je nachdem, wie man den Titel lesen möchte. Und Nicole Staudinger ist vielleicht der ein oder anderen, sage ich mal, bekannt, weil ich glaube, primäre Zielgruppe sind ja Frauen, so ihre Bücher, richtig?
Ja, das stimmt. Trotzdem können wir beide zusammen reden.
Das ist auch schon mal gut.
In Ordnung, aber es ist tatsächlich so, ich spreche eher die Frau an. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen, warum, das hat sich so ergeben.
Naja, es hat sich so ergeben aus Ihrem Thema, aus Ihrer Lebensgeschichte. Das erste Buch, das Sie geschrieben haben, war ja Brüste umstandshalber abzugeben. Der Anlass war Ihre Brustkrebserkrankung. Das ist, fand ich insofern interessant, weil so ein schwerer Schlag natürlich für viele Autorinnen oder für viele Leute Anlass ist, etwas zu schreiben, das aufzuschreiben, anderen Dinge mitzugeben. War das auch bei Ihnen so? War das der Grund, warum Sie jetzt haben, ich schreibe jetzt in dem ersten Buch das auch mal auf und nieder für andere? Oder haben Sie es für sich getan?
Nee, das war ganz uneigennützig für mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wenn man so eine persönliche Geschichte schreibt, dann macht man das nicht mit dem Hintergedanken, oh, ich bin gespannt, wie das da draußen ankommt. Das war erstmal ein Versuch, die Seele zu erleichtern, sagen wir es mal so. Ich habe vorher noch nie was geschrieben, aber ich habe natürlich schon oft gehört, wenn Menschen erzählt haben, Mensch, schreib das mal runter, danach geht's einem besser. Und dann war das an einem Tag im August wie eine Eingebung. Ich habe zu Hause auf der Couch gelegen und habe mich wirklich gerade in den Eimer neben mir mich übergeben nach der Chemotherapie und habe dann zu meinem Mann gesagt, hör mal, gib mir mal gerade den Laptop. Und aus dem gerade mal einen Laptop geben ist dann das Buch entstanden, ja.
Und wie kam es dann, dass, ja, auch das ist das Übliche, dann sagt vielleicht die Verwandtschaft oder die Familie, Mensch, toll, dass du das aufgeschrieben hast und liest sich eigentlich ganz gut. Ich selbst kann aber sagen, okay, vieles ist aber jetzt dann nicht so geschrieben, dass tatsächlich auch andere lesen wollen oder dass es einen Verlag findet. Wie ging es dann weiter?
Ich habe 20 Seiten geschrieben und habe das dann meinem Mann vorgelesen und der hat total gelacht und geweint, so in einem. Und hat gesagt, hör mal, das solltest du mal an Verlage schicken. Und dann habe ich so reagiert, wie Sie jetzt gesagt haben, gesagt, ja, also die haben jetzt auch gerade noch auf ein Brustkrebsbuch von mir gewartet, glaube ich gar nicht. Und dann habe ich auf der Couch gesessen und habe mal so ein paar Verlage rausgesucht. Nochmal, ich war in der Chemotherapie, ne? Also jetzt, da war dieser Enthusiasmus, der hält sich in Grenzen während einer Chemotherapie. Und habe im Internet geguckt, für wen könnte das interessant sein. Und habe mir 5 Verlage rausgepickt und habe die angeschrieben, von der Couch aus, per E-Mail. Obwohl die alle bei sich im Impressum stehen haben, bitte schicken Sie uns auf gar keinen Fall eine Mail, wenn drucken Sie das aus. Und ich denke, nee, Kinders, ich gehe jetzt nicht runter zum Drucker. Ja, da habe ich jetzt gar keine Lust. Und habe denen das dann per E-Mail geschickt und habe dann tatsächlich von 3 Verlagen ein Angebot zurückbekommen, binnen ein paar Stunden. Das war ein Glückstreffer. Also anders kann man, ein bisschen Glück gehört schon auch dazu, ne?
Aber wahrscheinlich auch schon die Art, wie Sie es geschrieben haben.
Vielleicht, ja. Vielleicht ist das so und ich habe das damals schon so angenommen und und nehme das jetzt auch heute so an, was sich daraus entwickelt hat. Aber ich muss schon ehrlich sagen, es ist schon ungläubig. Also ich sage jetzt ganz ehrlich, als ich das erste Mal in meinem Leben auf einer Buchmesse war, das war dann ein paar Wochen nach diesem paar Sätze schreiben, da war ich mit Glatze und bin durch die Gänge gelaufen. Und jetzt bin ich eben auf Drömer-Knauer zugelaufen und sehe da ein Riesenbild und denke, scheiße, das bist ja du. Also das muss man schon auch gerade erstmal verdauen.
Ne? Und wobei parallel waren Sie ja auch dabei, tatsächlich Schlagfertigkeitskurse für Frauen anzubieten. Und es gibt ja auch dann das zweite Buch, ging ja dann um dieses Thema. Mhm. Da merkt man aber wahrscheinlich schon, dass Sie in Sachen Eloquenz und Sprachgewalt wahrscheinlich schon ein bisschen geübt haben.
Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Aber das ist auch das Einzige, was mir in die Wiege gelegt worden ist. Ich muss das wirklich, ich kann sonst nichts. Ja, ich muss das wirklich mal so sagen, ich kann sonst gar nichts. Wir wohnen im Mehrgenerationenhof zu Hause und da ist das schon ein Running Gag, dass meine Mutter, wenn ich dann schon mal die Spülmaschine ausräume und dann gucke ich ihn und sage, ich weiß, du kriegst jetzt keinen Applaus dafür. Machst es denn trotzdem? Also es ist eine Inselbegabung und das war auch so eine Eingebung mit diesen Schlagfertigkeitsseminaren. Ne? Also ich hatte den Job hingeworfen, ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht und habe dann gemerkt, nee, das passt dir jetzt nicht in den Kram mit den zwei Kindern. Das war im Außendienst, ich war viel weg. Und habe den Job dann hingeworfen und habe mich zur Trainerin zertifizieren lassen, weil ich eigentlich Verkaufsseminare geben wollte. Und dann entstand das beim Kölsch abends. Da haben wir abends gestanden und haben mit den Trainern angestoßen. Und dann sagt ein Trainer zu mir im O-Ton, sagt er, Frau Staudinger, du gehst mir jetzt seit 3 Monaten derart auf den Sack. Du hast ja immer das letzte Wort. Und dann sagt die Kollegin neben ihm, ja, die ist halt schlagfertig. Und da ist die Idee mit den Schlagfertigkeitsseminaren entstanden.
Und jetzt die Stehauf-Queen, das Buch, das aktuell Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste Paperback innehat.
Ja.
Großartig. auch das wahrscheinlich, sagen Sie, Glück gehabt.
Ja, natürlich. Also ganz ehrlich, gucken Sie sich mal um, wie viele Bücher hier stehen. Ja, wie viele tolle Bücher hier stehen. Und wenn da es ein Buch schafft, überhaupt auch nur in die Nähe der Spiegel-Bestsellerliste zu kommen, dann ist das Glück. Und auf Platz 2 ist das doppeltes Glück. Und das muss man auch annehmen können.
Oder sind es tatsächlich auch Fans und begeisterte Leser? Haben Sie die, die sagen, ich kaufe jetzt alles, was die Staudinger schreibt?
Weiß ich
nicht. Es muss ja auch jemand kaufen, sonst wäre es ja nicht da.
Ja, es hat jemand gekauft und es sind auch sehr, sehr viele E-Mails gekommen. Das ist kein... Das ist das Schöne daran, dass das Buch jetzt einen Erfolg hat, ist für mich das i-Tüpfelchen. Aber das ist ein Buch, das ist mir, das kommt aus meiner Seele. Und ob das jetzt Erfolg hatte oder nicht, das ist mir tatsächlich gar nicht so wichtig wie der Inhalt, der da drin steht. Und ich freue mich, dass das draußen so angenommen wird, wie es angenommen wird. Und ob da jetzt Fans sind oder was auch immer. Also Kinders, ich habe mal in den 90er Jahren habe ich mal ein Musikvideo geguckt von Michael Jackson, ne, und hing davor wie irre. Und dann kam mein Opa die Türe rein und sagte, wer ist das? Ich sag, Opa, Mensch, das ist Michael Jackson, ne? Ja, sagt er, was kann der denn? Ja, sag ich, mein Gott, das ist ein Superstar. Guck doch mal, wie der singt und tanzt. Und mein Opa steht nur daneben und sagt, und jetzt machen Sie mal gerade die Kameras aus und sagte nur, der macht beim Kacken genauso die Beine krumm wie du und ich. Das hatte etwas sehr Heilsames. Habe ich gedacht, da hat er eigentlich recht. So, und so ist das mit allen anderen Menschen, die auf der Bühne stehen, auch.
Aber gibt aber so eine Art, oder Fanbasis muss es doch geben, kann ich mir doch vorstellen. Wenn man über auch anfängt, über dieses sehr persönliche Thema zu schreiben, gibt es ja die, die sagen, ja, das Buch hat mir was gegeben, das Buch hat mir geholfen. Frau Staudinger war so eine Art, wie auch immer, psychische Betreuung für mich. Kriegen Sie viel Feedback auf Ihre Bücher von solchen Leuten?
Ja, kriege ich. Insbesondere sind es natürlich Betroffene, ne? Also mit Erkrankte. Insbesondere sind es junge Brustkrebs-Betroffene, die mir schreiben. Und das ist schon, das fühlt sich tatsächlich sehr warm ums Herz an, wenn mir eine junge Frau schreibt, dass ihr die Bücher helfen konnten. Ja.
Wie nah muss man teilweise die Dinge dann an sich ranlassen oder auch abblocken? Weil ich glaube, man hört ja dann plötzlich auch sehr viel Geschichten, nicht nur von positiven Dingen, sondern wahrscheinlich auch sehr viel von Leid.
Ja, die hört man. Ich habe viele Frauen gehen sehen. Ich habe zu viele Frauen gehen sehen. Und da habe ich mich zwischendurch gefragt, wenn du das jetzt nicht gemacht hättest, hättest du sie gar nicht gekannt. Ist das jetzt positiv oder ist das negativ? Ich habe mich für das Positive entschieden und bin dankbar dafür, dass ich all diese Begegnungen hatte. Aber dieses dann nicht so nah an sich heranlassen, das muss man schon auch üben. Das ist aber bei einem guten Arzt ja auch so. Also ein guter Arzt, der kann ja auch nicht mit jedem Schicksal so vollends mitgehen, dann könnte der auch kein guter Arzt mehr sein. Und so versuche ich das auch. Ich gehe da schon mit und ich höre mir das auch an. Aber in der letzten Konsequenz muss ich es dann auch, dann darf ich zumindest es nicht so weit an mich ranlassen, dass meine Kinder zu Hause denken, oh Gott, warum ist die Mama so traurig? Da ist dann die Grenze.
In der Stehauf-Queen haben Sie jetzt tatsächlich auch viele Geschichten gesammelt, Beispiele, anhand denen Sie klar machen, was sind mögliche Ratschläge, mögliche Dinge, die man da rausziehen kann, mögliche Regeln. Und Sie schreiben auch gleich am Anfang ganz bewusst, Sie wollen jetzt nicht so als die große, wenn dir das passiert, das musst du machen, das und das hilft, sondern dass es schon eine sehr individuelle Sache ist. So ist das Buch ja auch aufgebaut.
Genau, es sind keine Ratschläge. Das ist ganz wichtig. Ratschläge sind und bleiben Schläge. Es sind nur Erfahrungsberichte aus der Ich-Perspektive. Ich vergleiche das immer, wenn Sie jetzt zu Ihrer Freundin kommen und die Freundin sagt, wie ist es dir? Und Sie sagen, oh, ich habe Kopfschmerzen. Und die Freundin sagt, oh, du musst jetzt das machen und dann musst du das machen und dann musst du nochmal 3 Kilometer um den Block laufen. Ich reagiere auf Sätze, die anfangen mit du musst, reagiere ich persönlich so allergisch, dass ich schnapp immer direkt ein und sage, ich muss gar nichts. Ja? Und deswegen sind diese einzelnen Stehaufmöglichkeiten immer aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ich schreibe nur, ich habe daraus das und das gelernt oder die betroffene Person hat daraus das und das gelernt. Aber was du, lieber Leser, liebe Leserin, daraus mitnimmst, das ist jetzt dir überlassen. Das hat was mit Selbstbestimmtheit zu tun, was im Übrigen der Schlüssel zur Resilienz ist. Deswegen muss das Buch auch so aufgebaut sein.
Gibt es denn Ratgeberbücher, wo auch Sie sagen, die haben Ihnen geholfen?
Ich habe noch in meinem ganzen Leben kein Sachbuch in der Hand gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe auch kein Brustkrebsbuch gelesen und ich habe noch nie in meinem Leben ein Sachbuch in der Hand gehabt. Das ist mir tatsächlich ein Rätsel, warum es einer kauft, aber ich freue mich halt
das
total.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage.
Ich freue mich total, gut, dass alle nicht so einen kaufen. Ich bin echt in der Belletristik zu Hause. Ich lese gerne Historisches, ich lese gerne Thriller, aber Ratgeber, habe ich nicht, noch nicht einen in meinem Leben gelesen.
Mhm. Aber dafür dann schon welche geschrieben, das ist ja auch nicht schlecht. Aber ja, also in der Tat, Ihr Buch soll aber das ja sein, Ratgeber für andere und zumindest diese Stütze definitiv bieten, weil der Bedarf ist ja da. Denken Sie, das setzt sich irgendwann fort? Weil das Problem bei Ratgeberliteratur ist, es gibt ja wirklich Unmengen. Und ich denke mir, wenn ein Ratgeber wahnsinnig gut wäre, dann braucht es eigentlich nur den einen. Wollen Sie die Unmengen abschaffen mit Ihrem Buch?
Oh nee, das wäre ja schade. Also um Gottes Willen, das wäre ja total schade. Ich sehe das aber auch nicht als Konkurrenz oder so. Das ist jetzt mein Buch und deswegen hat jedes andere Buch daneben seine absolute, also jeder, der einen Leser hat, hat eine Daseinsberechtigung in meinen Augen. Und um Gottes Willen, ich will gar nichts abschaffen oder dran vorbeiziehen. Dass das jetzt so gelungen ist, wie es gelungen ist, das verbuchen wir jetzt mal unter Glück und unter Spaß, denn ich bin momentan auf großer Lesereise und das ist schon großartig, da jeden Abend auf der Bühne zu stehen. Im Schnitt sind da 200, 300, 400 Frauen. Ich war vorgestern in Geldern. Und dann bin ich zu der Veranstaltungslocation gefahren und draußen vor der Türe stehen diese 300 Frauen. Da sage ich zu meinem Mann, krass, wer kommt denn hier heute Abend? Und dann sagte du, ich, die kommen alle zu mir. Also das ist einfach momentan eine Achterbahnfahrt und ich genieße die. Und was danach kommt, ne, soll ich Ihnen was sagen? Ich gucke gar nicht so weit. Ich weiß, ich bin heute in Leipzig, ich weiß, ich bin morgen in Leipzig. Wo ich am Montag bin, weiß ich schon gar nicht mehr.
Und warum kommen die, glauben Sie, die Person tatsächlich zu erleben? Hinter dem Buch, weil ich habe ja schon gesagt, das Buch ist ja quasi der Ersatz, wenn Sie nicht da sind.
Ja, vielleicht, weil Sie einfach mal 90 Minuten sich amüsieren wollen. Ich glaube, dass das Buch über Empathie, das ganze Programm über Empathie funktioniert. Denn wir müssen keinen schweren Schicksalsschlag erleben, um selber zur Stehauf-Queen zu werden. Das wäre ja Quatsch. Es reicht manchmal über Empathie, sich irgendwo reinzufühlen und dann neue Denkansätze offen zu machen. Sei es, dass wir ein bisschen dankbarer durch die Weltgeschichte gehen zum Beispiel. Sei es, dass wir mal lesen, Mensch, der hat den und den Blick auf die Welt. Vielleicht könnte das auch ein Blick für mich sein, ja. Und die Frauen lassen einfach in diesen 90 Minuten die sind ganz bei mir und ich bin ganz bei denen. Und das ist ja im 21. Jahrhundert auch ein Geschenk. Ja, das finde ich, das größte Kompliment, was man mir machen kann, ist 90 Minuten mit zuzuhören, ohne dieses Smartphone da zu sitzen. Und das ist toll. Und gerade letzte Woche waren so mega Auftritte dabei. Da sage ich, man glaubt gar nicht, dass da draußen irgendwas Böses existiert, wenn man diesen kleinen Kosmos da für ein paar Minuten hat.
Und sehr wohltuend, so wie Sie hier auch stehen, erlebe ich es ja auch im Buch, dass es ja dann tatsächlich auf konkreten Dingen, das müssen Sie jetzt wahrscheinlich mal zitieren, weil Sie auch die Kölner, die 10 Kölner Gebote anführen, als so die Hauptregeln, die auch Ihnen geholfen haben, die da lauten...
Alle 10?
Nein, nicht alle 10, um Gottes Willen, aber die wichtigsten,
mein,
die
mein liebstes, ich habe zwei Lieblingsgebote. Ja, wir sind ja hier in Leipzig, ich sage das trotzdem auf Kölsch. Ne? Mein Lieblingsgebot ist, it is wie it is, it could wie it could und it hätte noch immer Jod hier jange. Also das verstehen Sie aber nicht.
Versteht
das
man, glaube ich,
es ja. Ist wie es ist, es kommt wie es kommt und es ist noch immer gut gegangen. Das sagt man ja so lapidar immer, ne? Aber was da dahinter steckt, dass es ja bedeutet, dass es Dinge gibt, die wir nicht ändern können. Es ist wie es ist, die haben wir nicht in der Hand. Und es kommt wie es kommt. Da können wir strampeln, wie wir wollen. Die kommen, diese Sachen. Aber wenn wir da optimistisch dran gehen, geht es vielleicht gut. Und das war so damals so der Einstieg, dass ich echt gedacht habe, krass, was wir in Köln immer so lapidar vor uns hin sagen oder singen, wir singen das ja auch viel im Karneval, da steckt doch so viel Wahres drin.
Aber eben, grundsolide. Was ich weniger gefunden habe, wo ich sehr beruhigt war, weil ich dachte, sind dann wirklich so auch so sehr ins Esoterisch gehende Dinge. Was halten Sie davon?
Jeder Jeck ist anders. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist genau wie bei den Büchern auch. In dem Moment, wo da jemand Kraft drin findet, ist das doch legitim. Ich hatte eine Freundin, die hat mich nach der Diagnose gesehen und drückt mich und sagt, ich habe dir was mitgebracht. Und gab mir so einen ganz speziellen Stein. Wenn man diesen Stein in der Tasche hat, dann passiert nichts. Sie hat da einen Zugang zu. Ich habe da keinen Zugang zu, aber ich habe ihn mal sicherheitshalber in der Tasche gelassen. Ich habe gedacht, Mensch, komm, da kann ja nichts schaden, wenn du so einen Stein in der Tasche hast. Und solange doch, also schwierig wird es da, das habe ich auch geschrieben, wenn es ins Extreme geht. Also wenn mir jetzt einer sagt, oh, du hast eine Chemo gemacht, wieso hast du den Krebs nicht weggependelt? Mhm. Dann wird es schwierig, habe ich alles gehört, ja, oder Mistel oder Distel oder Tee oder keine Ahnung was. Dann finde ich, wird es schwierig, weil da reden wir über Menschenleben, ne?
Wobei es, auch das müssen wir nochmal sagen, jetzt auch nicht nur um die großen Themen geht in diesem Buch, sondern es gibt auch viele kleine Geschichten. Ich fand es sehr schön, es gibt auch eine Geschichte über eine Schriftstellerin, die eben auch diese Absagen hatte und nicht aufgegeben hat. Also insofern gewisserweise sogar der Anteil Schreibratgeber in ihrem Buch.
Genau, das ist die Geschichte von Melanie Rabe. Weiß nicht, ob Sie die Autorin auf dem Schirm haben, das ist die Falle und die Wahrheit und wir sind befreundet und die Melanie ist heute auf der ganzen Welt eine gefeierte Schriftstellerin. Das Buch wird sogar in Hollywood verfilmt. Was man aber hinter dieser wunderschönen, strahlenden Frau nicht sieht, ist, dass sie 8 Jahre lang geschrieben hat und keiner wollte irgendwas von ihr lesen. Und das ist doch auch Wahnsinn, sich da jedes Mal, bei jedem Manuskript, was sie abgelehnt hat, hat sie sich wieder hingesetzt und hat gesagt, aber jetzt. Und da haben wir drüber gesprochen und sie hat mir ihre Stehaufregeln erzählt und das war total inspirierend.
Also insofern auch für Autoren inspirierend. Und interessanterweise, auch das fand ich sehr schön, weil er im letzten Jahr hier auf der Bühne war, taucht Sebastian Fitzek im Nachwort auf. Zunächst beginne ich auch dieses Nachwort zu lesen. Boah, das hat ja so Fitzeksche Ausmaße. Sebastian Fitzek, Thriller-Autor, Sie kennen ihn sicherlich alle, hat ja tatsächlich immer... Das Bedürfnis wohl am Ende seiner Bücher sehr vielen Leuten auch zu danken und das zusammen. Und auch Sie haben das mit dem Roman, mit Ihrem Buch gemacht. Und interessanterweise war wohl auch Sebastian Fitzek einer derjenigen, der in Anführungszeichen schuld an diesem Buch ist.
Von ihm kam die Idee. Also das ist tatsächlich maßgeblich. Ich bin im Management bei meiner wunderbaren Manuela Raschke und zu diesem Team gehört auch Sebastian Fitzek. Und wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt Und dann haben wir telefoniert und hat gesagt, hör mal, magst du mir die Idee von deinem dritten Buch erzählen? Und ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee. Ich wollte nämlich mal so einen richtig intellektuellen Klopper raushauen, ja, sowas richtig, so wo die Welten denken, boah, Mensch, die kann ja noch was anderes. Und dann hat er sich das angehört und sagt, ja, das klingt interessant, aber wenn ich ehrlich bin, mich interessiert eigentlich was ganz anderes. Hat er mich interessiert eigentlich, wie du mit all dem, was du die letzten Jahre erlebt hast, umgegangen bist und wie du wieder aufgestanden bist. Und dann sage ich zu ihm, ich sage, okay, ich probiere mal. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann floss das so aus mir raus. Ja.
Und dann war es auch das Bedürfnis, dieses.
Ja, weil man sich ja nicht mit fremden Federn schmückt. Also das muss man ja immer sagen, wo das her. Wissen Sie, so ein Buch, das ist keine Einzelleistung. Ja, ich bin vielleicht diejenige, die das schreibt, aber bis so ein Buch dann auf Platz 2 in der Spiegel-Bestsellerliste landet, da gehören ganz viele Rädchen dazu. Und wenn nur ein Rad blockiert, dann kann das nicht funktionieren. Und ich habe das große Glück, das sind nicht nur tolle Räder, das sind auch noch so Herzensmenschen geworden. Und das macht es dann so, ich höre ganz oft, ach, ist aber stressig und so viel auf Lesereise und Termine. Da ist überhaupt nichts stressig bei. Das ist ein Geschenk, mit solchen Menschen so eine Arbeit machen zu dürfen.
Tatsächlich, wie sieht das jetzt aus? Also das Buch ist ja so nicht so lange auf dem Markt. Wie viele Reisen, wie viele Termine sind es insgesamt, die jetzt so passieren?
Es ist jetzt seit 2 Wochen auf dem Markt und seit 2 Wochen war ich auch nur einmal ganz kurz zu Hause. Und das geht jetzt noch so bis Ende Mai. Ja, und dann machen wir eine Pause und dann kommt im Herbst nochmal eine ganz große Tour. Mhm. Weil Schreiben war nie mein Wunsch, aber auf der Bühne stehen, das war tatsächlich mein Wunsch, ja.
Wie viel lesen Sie dann oder?
Maximal.
Kann man das Buch weglesen, weil dann sind Sie ja da.
Genau, also weil lesen, die Leute können ja alle lesen, ja, die können im Zweifel zu Hause lesen, auf so einer Leseshow 90 Minuten lese ich 2 Kapitel.
Und ansonsten erzählen Sie eher die Dinge, die passiert sind. Ja. Gibt es schon Stoff fürs nächste Buch?
Ja.
Okay.
Ist auch schon fast fertig. Und es ist so lustig, aber ich darf noch nichts sagen.
Und es wird nicht der große intellektuelle Klopper. Nee,
wir mussten ganz schnell noch was davor schieben. Das ist nämlich so, jetzt bin ich natürlich da auch angefixt, ne, ist klar. Und dann denkst du irgendwie, oh, du könntest mal ganz schnell das und das aufschreiben. Und dann ist das aber auch so mitten in so einer Phase, wo du denkst, wie jetzt? Das entstand beim Plätzchenbacken in der Weihnachtszeit. Da hing ich mit den Händen voll im Teig drin und sag, gib mir ganz schnell, ich muss ganz schnell... Hände sauber, ich muss eben was schreiben. Und dann kommt das einfach so da raus. Ja.
Weil die Regel habe ich mir auch gemerkt aus dem Buch, die fand ich sehr schön, nicht planen. Nee. Irgendwie passieren die Dinge, sei es beim Backen.
Genau, einfach mal so ein bisschen planlos durch die Welt laufen, dann sieht man irgendwie Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat, wenn man immer nur so einem Ziel hinterher hechtet. Ne?
Gut. Also, dann laufen wir alle jetzt, nein, nicht ganz planlos, denn wenn Sie wollen, dort hinten können Sie sehr gezielt zur Dame von der Messebuchhandlung auch gehen, wenn Sie das erstehen wollen, denn es ist jemand da, was sehr großartig ist. Und Nicole Staudinger, Sie signieren auch noch Bücher und es gibt sogar das Hörbuch dort, also insofern sage ich...
Aber bei dem Hörbuch muss ich Sie warnen, das habe ich selber eingesprochen. Wenn Sie also jetzt hier sitzen und sagen, boah, ist gut, wenn die Veranstaltung hier langsam vorbei ist und Sie kaufen das Buch und haben die Hoffnung, da liest ein Hollywood-Star, das bin wohl ich, ja, also nur, dass Sie da Bescheid wissen.
Okay. Gut, also, dann ist die Warnung auch ausgesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Hiersein, Nicole Staudinger. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.